Guten Morgen miteinander. Sehr gern auf Ostermundigen, ich habe mich sehr gefreut, wirklich. Und es ist für mich eine Ehre, darf ich reden und tut ihr mir zuhören. Das ist ja gewaltig. Vorletzt hat mir ein Geschäftsführer von einer Firma gesagt, du hast schon gut. Ich habe zu meiner Belegschaft einmal, zweimal im Jahr reden und vielleicht hören sie mir zu. Die hören die Leute auch Sonntag zu. So. Für die, die nicht wissen, wer ich bin, zwei Sätze zu mir, dass ihr wisst, wer ich bin. Ich bin angestellt im gesamten EGW, in der Bewegung quasi vom EGW, als Rösserleiter Bezirke und Weiterbildung. Genau für die Predigt probiere ich dann etwas höher Hochdeutsch zu sprechen. Jetzt bei Vorstellung tue ich, bleibe noch beim Berndeutsch. Das ist eine Aufgabe, die ich wahrnehmen darf im gesamten EGW, wo ich unterwegs bin, in diesen 36 Standorten, wo Ostermundigen 1 ist, sehr schön für mich vorher. 19 Jahre gearbeitet als Pfarrer in zwei EGW-Gemeinden und noch vorher bis 30 habe ich als Bauer gearbeitet. Privat, verheiratet mit der Regula, wir haben zusammen drei Töchter im Teenageralter und wir sind als Familie Teil vom EGW Konofingen, sind dort begeistert mit anderen unterwegs. So, das zu mir. Es ist mir heute kein Thema gegeben worden für die Predigt und dann ist es natürlich so, dass ich ein Lieblingsthema bringe, etwas, was mir ganz besonders auf dem Herz ist. Und besonders auf dem Herz ist mir das Thema Gemeinde. Die Gemeinde, die Kirche sind ja für mich mehr oder weniger deckungsgleiche Begriffe. Die Gemeinde, Gottes Tempel. Ich bin immer wieder begeistert von dieser Idee Gottes, dass wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus nicht nur alleine mit ihm unterwegs sind, das zwar auch, und wesentlich alleine mit ihm unterwegs, verantwortlich ihm nachzufolgen, aber wir brauchen nicht nur alleine unterwegs zu sein mit ihm, sondern wir können, wir dürfen, wir sollen gemeinsam mit anderen. Und ich finde, das ist etwas Großartiges, das sich Gott da ausgedacht hat, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und diese Verheißungen, die auf diesem gemeinsamen Nachfolgen liegen, die sind gewaltig. Das Neue Testament braucht verschiedene Bilder und Vergleiche, um dieses gemeinsam Jesus-Nachfolger-Folgen zu beschreiben. Frage, was für ein Vergleich oder für ein Bild kommt dir in den Sinn, den das Neue Testament bringt zur Beschreibung dieser gemeinsamen Nachfolge Jesu? Sie blieben dauernd im Gebet, genau, das ist sein Beschreib dieses Gemeinsamen. Wer hat noch einen Vergleich, ein Bild? Der Hirte mit den Schafen, also Gott, der Hirte, die Schafe, die ihm nach, wir sind Schafe, das ist auch ein wunderbares Bild. Psalm 23 ist schon im Alten Testament, im Alten Bund wird dieses Bild ganz häufig gebraucht. Weiter? Der Körper, auch ein ganz eindrückliches Bild. Wir dürfen da diese verschiedenen Körperteile sein, eine Niere, ein Finger, was auch immer. Und an einer Stelle steht dann noch, Christus ist das Haupt, also der Kopf, das Gehirn vielleicht dieses Körpers. Sonst noch? Ja. Ein Spital, ja. Das, willst du noch einen Satz dazu sagen? Wo du es siehst oder diesen Vergleich?
Weil im Idealfall dort Menschen. Ja.
Also du meinst, dass wir sehen gerade bei Jesus, dass er auch ganz fest zu den Schwachen, zu den Bedürftigen gegangen ist, die nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, hat er zum Beispiel mal gesagt. So in dieser Richtung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Mhm. Die Kinder, die Familie, genau, ist auch noch ein Bild. Die Familie, wir sind Geschwister, ob wir wollen oder nicht. Geschwister suchst du dir nicht aus. Ja, man kann über jedes Bild jetzt eine, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht über jedes Bild eine Predigt halte. Also eines fehlt mir noch. Kommt noch etwas, das die Bibel auch bringt? Ein Kind Gottes geht in die gleiche Richtung wahrscheinlich. Das Bild der Braut. Die Gemeinde als Braut und Christus der Bräutigam. Und Epheser 5 zum Beispiel nimmt dieses Bild auf, wo steht, dass er alles gibt für diese Braut. Totale Hingabe und wird dort auch auf die Ehe übertragen. Aber dieser Jesus, der die Braut bereit macht und sie vollkommen macht. Also wir sind in einer Zeit, wo sie noch nicht ganz vollkommen ist. Jedenfalls die meisten nicht, Ostermundigen, Egewest vielleicht etwas anders. Aber es sind noch so etwas runzlige Bräute, die da, aber mir scheint jeweils, er liebt seine runzligen Bräute. Er gibt alles, auch heute für sie. So, aber jetzt zurück zu unserem Bild heute, der Tempel. Das ist ein spezielles Bild. Die Predigt ist etwas eine theoretische Predigt, aber ich hoffe, ihr bleibt jedenfalls am Anfang etwas dran, weil es ist, finde ich, spannend, eindrücklich und berührend. Wir haben einen Text schon gehört vom Eddy, der ihn gelesen hat. Wir sehen ihn hier auch nochmal. Ja. So. Ich lese ihn gleich nochmal, es lohnt sich. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Wir merken an diesem Text, es geht nicht nur um einen Verein, es geht um etwas sehr Heiliges steht hier. Im Zusammenhang dieser Text geht darum, dass da ein Streit war bei diesen Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus. Wer ist jetzt der Beste? Es gab Fanclubs. Hey? Wer ist jetzt der beste Leiter? Ja, der ist der beste Verkündiger, der andere ist besser. Und so gab es so Gruppierungen. Und dann kam Paulus und sagte, Vorsicht, Vorsicht. Wenn ihr da Gruppierungen macht, Streitereien, ein Konkurrenzkampf, dann seid ihr in der Gefahr, etwas zu bedrohen oder zu zerstören, das im Kern heilig ist. Darum tragt Sorge. Es geht hier nicht nur um etwas rein Menschliches. Der Epheserbrief nimmt das Bild des Tempels auf als Bild der Einheit. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Also auch hier wieder dieses Bild des Tempels. Paulus nimmt also an einigen Stellen dieses Bild, diesen Vergleich mit dem Tempel und sagt, die Gemeinde oder die Kirche ist der neue Tempel Gottes. Jetzt, was will uns dieses Bild eigentlich sagen? Darum geht es in dieser Predigt. Um das besser zu verstehen, schauen wir mal hin, wie das mit dem Tempel eigentlich war zur Zeit des Judentums, des Alten Testaments. Eddy hat uns schon wunderbar hineingenommen ins Thema. Ich gebe euch einen kleinen Überblick über den jüdischen Tempel. Es ist der Tempel, der zur Zeit von Jesus in Jerusalem stand. Ein gigantisches Bauwerk. Ich wusste gar nicht, dass der so groß war. Es war wahrscheinlich auch ein politisches Statussymbol, aber nicht nur. Ich muss noch sagen, ich bin nicht Spezialist in diesem Thema. Falls es unter euch Spezialisten hat und ich etwas falsch sage, bitte ich, dass ihr direkt sagt, wenn ich etwas Falsches sage. Hier sehen wir das Bild eines Modells dieses Tempels. Das Modell ist, kann man sehen in Jerusalem. Hat jemand es gesehen, der dort war? Einige. Und hier noch ein, das ist jetzt nur eine Zeichnung, die einiges ist noch angeschrieben, eine Grafik. Da sieht man einiges. Die längste Seite dieser Umgebungsmauer des Tempelgeländes war 480 Meter, das ist diese Seite. 480 Meter lang, 8 Tore hatte der ganze Komplex, eine Fläche dieses Komplexes von 14 Hektaren. Für mich als Bauer sagt das etwas, ein kleineres Heimwesen. Und das Wankdorfstadion hier nebendran, das hat eine Fläche von 4 Hektaren, also nicht nur der Rasenplatz, sondern das ganze Komplex, 4 Hektaren. Hier der Tempel, 14 Hektaren. Ja, dieser Vergleich sticht hier, in Ostermundigen, Wankdorf. Und, ja. Okay. Dann einige Dinge hier. Hier, dieses Weiße war die Burg Antonia. Da war eine römische Garnison von Soldaten stationiert. Die hatten die Aufgabe, wenn es Unruhen gab auf dem Tempelgelände, für Ordnung zu sorgen. Für die Juden war das eine Demütigung, dass der Erzfeind, die Römer, die Besatzungsmacht, quasi Wohnsitz hatte im Heiligtum, im Tempel. War schwierig, sehr schwierig. Dann, der eigentliche Tempel ist dieser Gebäudekomplex hier. Das ist auch noch groß. 200 mal 125 Meter. Es hatte verschiedene Sektoren für die Priester, für die Männer, für Frauen und andere. Dann hier ist der Altar, dieser Würfel da drin war der Altar, da wurden diese Tiere geopfert. Hunderte, Tausende von Tieren wurden dort geopfert. Auch das nicht nur so ein Grill, das war 9 mal 9 Meter. Vielleicht da, dieser Saal, etwas weniger, im Quadrat und 4,5 Meter hoch. Und dort oben fanden diese Opfer statt. Dann hier die höchsten Gebäude, das ist das Heiligtum und das Allerheiligste. Dort war unter anderem diese Bundeslade, dieser Kasten mit den Cherubim drauf, und dort war der Ort der Präsenz Gottes. Dort wohnte Gott. Ein Ort unvorstellbarer Heiligkeit für uns. Wir sehen das daran zum Beispiel, dass nur einmal pro Jahr durfte eine Person, der Hohepriester, zu dieser Bundeslade gehen. Und jedes Mal, wenn er das machte, einmal pro Jahr, banden sie ihm ein Seil um den Knöchel, bevor er reinging, weil für den Fall, dass er die Gegenwart Gottes nicht überleben würde, dass sie ihn noch rausholen können. Jetzt, der Tempel hatte mindestens 3 Bedeutungen für die Juden. Diese 3 Bedeutungen schauen wir jetzt an und übertragen sie auf die Gemeinde, weil die Gemeinde ja der neue Tempel Gottes ist. Okay? Die erste Bedeutung des Tempels: Ort der Gottesbegegnung. Ein Ort, wo man Gott begegnen kann und wo Gott seinen Menschen begegnen will. Das war damals anders als heute, lokal quasi eingegrenzt. Man wusste, im Tempel kann ich Gott begegnen. Wenn ich Gott begegnen will, gehe ich in den Tempel. Darum war immer diese Sehnsucht da, auch bei den Juden in den Tempel zu gehen. Das lesen wir in den Psalmen: Kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn. Zum Beispiel, das drückt etwas von dieser Sehnsucht aus, in den Tempel zu gehen. Und sie gingen ja mehrmals pro Jahr bei diesen großen Festen aus weiter Distanz, strömten die Juden in den Tempel zu Hunderttausenden. Bei den großen Festen nimmt man an, man weiß es, dass gegen 500.000 Menschen diesen Tempel füllten. Okay, jetzt, wie fand die Begegnung zwischen Gott und den Menschen im Tempel statt? Wir schauen es an, wir zoomen es quasi etwas näher, um besser zu verstehen, wie Gott uns durch die Gemeinde, den neuen Tempel, begegnen will. Zusammengefasst ging es im Tempel um dreierlei. Erstens Lob und Dank. Haben wir vorher gemacht mit den Liedern und anders. Im Tempel waren das zum Beispiel die Schaubrote, um Ausdruck zu geben, hey, Gott hat uns das Leben geschenkt. Alles, was wir sind und haben, haben wir von ihm, durch ihn. Und sie brachten Gott etwas zurück als Dank. Es gab verschiedene Arten von Opfer, unter anderem Dankopfer, um Gott Danke zu sagen. Das war wichtig, Lob und Dank. Das Zweite, Schuld bekennen und Versöhnung. Das waren dann damals quasi die stellvertretenden Opfer, also die Tiere, die geopfert wurden. Das Blut dieser Tiere quasi war dann zwischen Gott und den Menschen. Und man sagte damit, eigentlich habe ich mein Leben verwirkt. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Eigentlich müsste ich jetzt sterben, aber dank dem, dass Gott dieses Blut der Tiere annimmt, das wie zwischen Gott und den Menschen steht, dank dem dürfen wir weiter leben. Das war dieses Schuldbekennen und Versöhnung. Dann ging es noch um etwas Drittes, um Hingabe an Gott. So dieses Ausdruck geben, ich bin hier vor dir, Gott, und mein Leben gehört dir, und aus Dankbarkeit gebe ich mich neu dir hin. Das sind diese drei Bereiche, wo die Juden diese Beziehung zu Gott Ausdruck gaben. Und das sind drei Bereiche, finde ich, die wir gut auch integrieren können und vor Augen haben können, im Blick auf die neue Gemeinde, im Blick auf unser Leben als Kirche, im Gottesdienst, Hauskreis, Jugendgruppe, was auch immer, wo wir uns treffen. Wir schauen sie nochmal an, im Schnelldurchlauf, diese drei. Das erste, Lob und Dank, Herr, du hast uns das Leben gegeben. Alles, was wir haben und sind, kommt von dir. Wir danken dir, wir loben dich. Wir danken dir, ich danke dir, dass du den Glauben in mir geweckt hast, zum Beispiel. Ich danke dir, dass ich dein Sohn, deine Tochter sein darf. Danke für die neue Identität, die du uns geschenkt hast, als deine Kinder. Das zweite, Schuldbekennen und Versöhnung. Auch das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens als Kirche, als Gemeinde. Vielleicht vergessen wir denn etwas, manchmal denken so, ja, alle sind, es ist niemand perfekt, ist so eine allgemeine, da haben wir uns darauf geeinigt in der Gesellschaft und auch in der Kirche, alle sind etwas grau, aber wir haben Mühe damit, eher, behaupte ich jetzt mal, zu sagen, da gibt es auch Dinge, die schwarz sind in meinem Leben und dort sind wir eingeladen, auch wenn wir zusammen sind, zu bekennen, Schuld bekennen. Und vor Gott und voreinander und der Vergebung zu empfangen. Und das Dritte, die Hingabe. Immer wieder, dass wir das auch leben zusammen, auch im Lobpreis mit den Liedern, Ausdruck der Hingabe. Gott, wir geben uns neu dir hin. Wir wollen unser Leben in der Abhängigkeit zu dir leben. Ganz bewusst. So. Gemeinde also als ein Ort, wo Gott Menschen, wo Gott uns begegnen will und wo wir hingehen, quasi um Gott zu begegnen. Das ist noch schön, oder? Ich gehe in eine Gemeinde, um Gott zu begegnen und im Wissen, dass Gott mir dort begegnen will. Gut. Zweitens. Das war der längste Punkt übrigens. Der Tempel war auch für die Juden ein Ort der Gegenwart Gottes in dieser Welt. Wir haben es schon etwas gestreift jetzt. Hier im Tempel, da war der Ort, wo Gott wohnte. Gott erfüllte schon den ersten Tempel, den Tempel Salomos, bei der Einweihung. Zweite Chronikbuch, kann man das nachlesen. Als dort die Priester Worship machen wollten, konnten sie nicht, weil Gottes Gegenwart so dicht da war, in Form einer Wolke stand. Ich weiß nicht, wie das aussah oder sich anfühlte. Jedenfalls konnten die ihren Dienst gar nicht mehr ausführen. Und jetzt der neue Tempel, die Gemeinde, die Kirche. Da kommen mir Verse in den Sinn, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Gegenwart Gottes, seht ihr? Nicht mehr nur bei der Bundeslade, im Tempel, im Allerheiligsten, sondern Gott sagt jetzt im neuen Tempel, wo ihr euch trefft, um mich herum, wegen mir, dort ist meine Gegenwart. Hä? Gewaltig, oder nicht? Es ist so wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben, dass wir diese Haltung einnehmen. Gott ist da, wenn wir wegen ihm zusammenkommen. Und wenn er da ist, dann ist alles möglich, oder? Wenn Gott da ist, dann ist alles möglich. Alles. Gott ist gegenwärtig. Es geht nicht darum, die Gemeinde zu verherrlichen. Die Gemeinde hat viele Fehler und Unvollkommenes. Und trotzdem gilt die Zusage von Gott. Die Gemeinde ist der neue Tempel. Die Gemeinde ist ein Ort, wo ich gegenwärtig bin. Es gibt noch mehr Bibelverse. Epheser 1, 23. Er lebt in ihr, in der Gemeinde, mit seiner ganzen Fülle. Oder Epheser 3, 10, das gefällt mir besonders. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unerschöpfliche Weisheit Gottes erkennen. Also wenn wir uns treffen wegen Gott, egal ob hier im Gottesdienst, würde ich jetzt mal behaupten, egal ob hier im Gottesdienst oder in einer Kleingruppe oder in Dienstgruppe, irgendwo, dann stehen wir unter Beobachtung von Mächten und Gewalten und Dämonen. Und wenn sie uns sehen und beobachten, was sehen sie? Gemäß diesem Text hier, sehen sie etwas von der unerschöpflichen Weisheit Gottes. Also ich weiß nicht, das verschlägt mir fast die Sprache, wenn ich solche Dinge lese. Gewaltige Zusprüche. Und es ist ein Auftrag an uns und es stellt uns auch vor die Frage, haben wir das im Fokus? Sind wir uns dem bewusst? Pflegen wir dieses Bewusstsein? Wie gehen wir mit diesen Zusagen, mit diesen Zusprüchen, aber mit dieser Verantwortung auch, die das beinhaltet, um? Da geht es nicht um eine künstlich gemachte heilige Atmosphäre, wo alle ein heiliges Lächeln aufsetzen am Sonntagmorgen, sondern da geht es um das tiefe Bewusstsein seiner Gegenwart. Noch die dritte Bedeutung des Tempels, Ort der Einladung. Der Tempel war nicht nur reserviert für die Juden. Mehrmals sagt Jesus selber im Neuen Testament, mein Haus soll, also mein Haus, das war der Tempel, wo eben Gott wohnte, mein Haus soll ein Bethaus sein für, weiß es jemand? Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Das ist auch spannend. Der Tempel also nicht reserviert für die Juden. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussah. Das ist nochmal ein Bild aufgenommen von einer Drohne, könnte man meinen. Also diese Würmchen da, das sind Menschen, da sieht man noch etwas mal von dieser Dimension. Übrigens die sogenannte Klagemauer, ich glaube, das ist irgendwo ein Teilchen von dieser Ecke da, ein Überrest dieses gigantischen Bauwerks. Und was wir hier sehen, ist nochmals dieser Dieser Bereich hier, diese riesige Fläche, das war der sogenannte Vorhof. Das ist der größte Bereich des ganzen Tempels war der Vorhof. Und der Vorhof, und das finde ich spannend, der war nicht für die Juden, sondern der war für die Heiden. Alle im jüdischen Verständnis waren alle, die nicht Juden waren, Heiden, die Völker. Und ich habe mir lange überlegt schon, ich habe vielleicht keine definitive Antwort. Was bedeutet das? Was bedeutet das, dass der größte Bereich des jüdischen Tempels gar nicht für die Juden war, sondern für die anderen? Ich für mich bin zur Antwort gekommen, offenbar war der Plan Gottes, dass nicht nur die Juden, die Gläubigen, das erwählte Volk seine Gegenwart erleben sollen, darf, sondern auch die anderen. Auch die anderen sollen kommen dürfen und etwas von der Gegenwart Gottes erleben, wahrnehmen, spüren, ahnen dürfen. Schmecken die Opfer, der Rauch, keine Ahnung. Der Tempel war ein Ort der Einladung für die Völker. Kommt, kommt in den Tempel. Kommt, erlebt auch ihr Gott, die Nähe Gottes. Kommt, hier ist Platz für euch, viel Platz. Hier könnt ihr Gott begegnen. Der neue Tempel, die Gemeinde. Was ist die Konsequenz daraus? Wir sind der neue Tempel. Die Gemeinde ist nicht nur für die da, die Jesus schon gefunden haben, sondern die anderen sind eingeladen, in der Gemeinde Gott zu erleben. Die Botschaft der Gemeinde, Gottes neuen Tempel, ist: Kommt, in unserer Gemeinschaft ist Raum für euch. Hier könnt ihr Gott erleben. Ich habe immer wieder gestaunt, als ich die 19 Jahre, als ich als Pfarrer einer Ortsgemeinde gearbeitet habe, wir haben immer wieder versucht, Gottes Menschen einzuladen in die Gottesdienste, die jetzt nicht bewusst aktiv mit diesem Gott leben. Und ich habe mir angewöhnt, immer wieder auf solche Menschen zuzugehen, nach dem Gottesdienst und zu fragen, wie hast du das erlebt? Was hast du komisch gefunden? Was hast du merkwürdig? Was hat dich vielleicht angesprochen oder berührt? Und immer wieder, ich habe wirklich gestaunt, immer wieder haben mir Menschen gesagt, ich weiß gar nicht, es war speziell. Irgendetwas hat mich berührt. Ich weiß jetzt nicht genau, was es war, aber jedenfalls war es ein spezielles Erlebnis für mich. Ich würde sagen, es war die Gegenwart Gottes. Und manchmal haben sich dann auch so Gespräche ergeben, dass ich gesagt habe, vielleicht habe ich eine Vermutung, was es war, das du gespürt hast. Wie kann das passieren, dass Menschen in unseren Gemeinschaften, in Gottesdiensten, in den Hauskreisen Gott erleben können? Da habe ich nicht definitive Antworten, aber der Heilige Geist wird das euch zeigen, wie das bei euch passieren kann. Jedenfalls denke ich, was der Auftrag der Gemeinde nicht ist, ist überall Position zu beziehen, gegen alle Missstände in der Gesellschaft, sich so abzugrenzen. Ja, wir haben natürlich Missstände in der Gesellschaft und wir brauchen christliche Politiker, die aktiv sind und sich einbringen. Wir können uns auch als Einzelne einbringen, mit Leserbriefen in den Gemeinderat gehen, was auch immer, Kommissionen, und uns einbringen. Aber die Gemeinde, finde ich, die Gemeinde vor Ort, die soll ein Ort der Einladung sein. Ein Ort der Einladung. Kommt, ihr seid herzlich eingeladen, Gott zu erleben. Weiter können wir uns überlegen und sollten uns überlegen und dafür beten, Gott, wie können wir Menschen, die Jesus noch nicht gefunden haben, schon, wie können sie schon jetzt einen Platz in unserer Gemeinschaft haben, damit sie etwas von Gottes Gegenwart ahnen, schmecken, spüren können. Wir versuchen das als Hauskreis. Ich will jetzt nicht sagen, gell, wir sind da besonders gut oder vorbildlich, nur damit ihr euch vielleicht etwas ein Bild machen könnt, wie man, was man auch noch versuchen könnte. Wir haben uns als Hauskreis gesagt, wir möchten das zu leben versuchen. Und so machen wir ab und zu so ein Event. Gerade gestern haben wir etwas gemacht. Wir haben vor 3 Monaten aber in uns gesagt, komm, wir machen zusammen einen Ausflug. Und wir sind im Moment 6 Leute und dann haben wir uns gesagt, wir mieten einen kleinen Bus, 15 Plätze, aber wir möchten ja nicht zu 6 mit einem 15-Plätze-Bus diesen Ausflug in den Jura machen. Darum schauen wir in unserem Umfeld, Kollegen, Nachbarn, wen können wir einladen, mit uns zusammen diesen Ausflug zu machen. Und gestern waren wir 12 Personen dann, wir hatten riesig Freude, es waren einige Personen aus der Gemeinde, aus unserer Gemeinde, auch Personen, die neu am Reinschauen sind und so, und auch ein Ehepaar, die einfach im gleichen Haus wohnt wie eine Frau, die in unserem Teil unseres Hauskreises ist. Und sie sind noch ganz fern von Gott und sie waren mit uns unterwegs den ganzen Tag und wir hatten eine gute Zeit. Und so versuchen wir, das zu leben, uns zu öffnen. Und es kostet auch einen Preis, oder? Es war auch etwas, ach, wir hätten alle viel zu tun und jetzt sollten wir da uns überlegen, wer könnte ich noch einladen, willst du mit uns kommen und so. Es kostet etwas. Aber gestern Abend, ich kann euch sagen, wir hatten Freude, es war gut. Und wer weiß, was daraus entsteht. Das sind so Puzzleteile, die Menschen kommen in Berührung und Gott spannt dann da so ein Netzwerk, scheint mir jeweils, oder? Da gibt es wieder etwas und wieder etwas. Und so finden Menschen Gott und findet Gott Menschen. Vor allem, scheint mir, über Beziehungen. Die meisten Menschen, die ich in den letzten Jahren, der größte Teil der Menschen, die in den letzten Jahren Jesus gefunden haben, in meinem Umfeld, haben ihn so gefunden, dass sie zuerst irgendwo Anteil haben durften, reingenommen wurden in eine Gemeinschaft von Christen, bevor sie sagen konnten, ich habe mich bekehrt oder irgendetwas so. Sie durften schon dabei sein, sie durften Kaffee einschenken nach dem Gottesdienst, was auch immer. Sie wurden reingenommen und dort haben sie etwas von Gott erahnt und ihr Herz ist aufgegangen. Das ist meine Wahrnehmung, wie Menschen heute in unserem Umfeld Jesus finden. Ich komme zum Schluss. Gemeinde, fasse zusammen. Gemeinde ist als Tempel Gottes. Wir dürfen dabei sein, als lebendige Steine. Wir selber dürfen ihm begegnen in der Gemeinde. Seine Liebe nachempfinden. Mitten in die Welt hat Gott seinen Tempel gestellt. Als Einladung, als Zeugnis, als Ort der Heilung und Versöhnung. Der Tempel, das sind wir. Du und ich, wir gemeinsam. Die ganze christliche Gemeinde. Lasst uns beten. Gott, wir danken dir, dass wir dir nicht nur alleine nachfolgen brauchen, sondern dass du dieses Vehikel geschaffen hast, der Gemeinde. Danke für diesen Vergleich mit dem Tempel. Danke für diese gewaltigen Zusagen und Verheißungen. Und wir wollen versuchen, verantwortungsvoll damit umzugehen. Danke, dass du mit uns bist. Amen.